Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Freitagabend, gerade 17:30 Uhr. Ihr seid bei DRS1.
Regionaljournal Bern, Freiburg, Wallis. Zum Garunglück im Wallis vom März sagt der Bericht, es sei keine technischen Probleme gewesen. Wegen der teuren Boya-Brücke gibt es in Freiburg einen Puck. Wegen dem schlechten Image vom Kanton steht in Bern die Wirtschaft auf die Hinterbeine. Und heute vor 5 Jahren ist der Lötschberg-Basistunnel eingeweiht worden. Im Kandertal ist wieder das internationale Feeling weg. Im Wallis hingegen hat der neue Tunnel einen Bauboom ausgelöst und noch anderes, vor allem Positives. Das ein Schwerpunkt im zweiten Teil dieser Sendung. Am Mikrofon bis 18 Uhr, Elisa Henni. Mitte März ist im Wallis ein belgischer Reisegar verunglückt, im Tunnel bei Siders. 28 Leute sind ums Leben gekommen, davon 22 Kinder und 24 weitere Kinder sind verletzt worden. Warum der Gar in Tunnelwang gefahren ist, das untersuchen die Walliser Behörden. Heute hat der Oberstaatsanwalt in Brüssel einen Untersuchungsbericht vorgestellt. Ich bin jetzt verbunden mit der Katrin Nägeli, Korrespondentin der Schweizerischen Nachrichtenagentur SDA. Ihr seid an dieser Medienkonferenz gewesen. Was sagt jetzt der Bericht, was alles nicht in Frage kommt als Ursache für das Unglück?
Der Bericht hat klar ausgeschlossen, bis jetzt, dass eben technische Defekte waren. Er hat auch ausgeschlossen, dass der Gar zu schnell wäre gefahren. Und man hat ja auch die Garen verglichen mit, also der Unfallgar und auch einen identischen Gar. Auch dort hat man nichts gefunden. Und man konnte auch ausschliessen, dass im Tunnel oder mit der Strasse etwas nicht wäre in Ordnung gewesen.
Heisst das in dem Fall, dass das Problem beim Fahrer muss gelegen sein?
Die Untersuchungen konzentrieren sich jetzt effektiv auf einen Fahrer, und zwar das ist ein 34-jähriger Belgier gewesen, der in diesem Moment ist gefahren, und es hat sich jetzt auch gezeigt, er ist erst seit 2 Minuten am Steuer gewesen, also die beiden Chauffeure haben sich kurz vorher noch abgewechselt, und da wird man jetzt schauen, ob man da herausfindet von der medizinischen Sicht her, ob da etwas nicht gestimmt hat.
Hat man eine Ahnung, wie lange dass man da noch dran untersucht?
Es ist jetzt vorgesehen, dass die Untersuchungen noch rund 3 Monate gehen sollten, also dass man nachher Ende Sommer mehr wissen sollte.
Es ist ja viel berichtet worden über den Fall. Das Interesse und die Anteilnahme waren riesig, und dann im März, jetzt hat ja die Walliser Oberstaatsanwalt eben zu Brüssel den Bericht vorgestellt, weil es ein belgischer Reisegar war. Wie hat jetzt ihr die Medienkonferenz dort erlebt?
Es hat sehr, sehr viele Journalisten gehabt, belgische, Schweizer, aber auch, weil man hier in Brüssel natürlich sehr international ist, auch viele aus anderen Ländern. Es war eine sehr ruhige, fast gespannte Atmosphäre gewesen. Und vielleicht auch wegen dem grossen Unglück, was letztlich wirklich war, waren auch die Journalisten eigentlich sehr ruhig und sehr, sehr zurückhaltend. Und der Herr Elsig, der Oberstaatsanwalt, hat das, die Pressekonferenz sehr klar und bestimmt durchgezogen. Und es war fast eine angespannte, ruhige Atmosphäre gewesen.
Die Katrin Nägeli, SDA-Korrespondentin zu Brüssel. Jetzt die weiteren Nachrichten aus der Region Bern-Fribourg-Wallis. Christian Lichti.
Wer ist schuld daran, dass der Bau von der Boya-Brücke zu Freiburg mit 211 Millionen Franken fast doppelt so teuer wird, wie ursprünglich angenommen? Die Freiburger Kantonsparlament will es genau wissen. Es hat heute zum ersten Mal in der Geschichte vom Kanton Freiburg einer PUC zugestimmt, einer parlamentarischen Untersuchungskommission. Beantragt haben die PUC die SVP, die SP und das Mitte-Links-Bündnis. Der SVP-Grossrat Emanuel Weber ist überzeugt, dass schlecht ist geplant worden.
Die Grundlagenplanung seinerzeit im 2005 und 2006 ist zu wenig seriös gemacht worden. Man hat dann einen Kredit gesprochen von 1,5 Millionen. Und dass es nicht gelingt, für das Projekt so auszuarbeiten, dass es auch den Anforderungen nicht nur vom architektonischen, aber vom geologischen ausreicht.
Die CVP und die FDP haben sich im Parlament gegen so einen PUC gewehrt. Sie sind aber überstimmt worden mit 49 zu 19 Stimmen. Die Mehrheit vom Freiburger Parlament will damit herausfinden, ob eine Taktik dahinter gesteckt ist, dass die Boya-Brücke zuerst mit weniger Kosten ist berechnet worden. Ob der Freiburger Staatsrat befürchtet hat, dass es bei einem zu teuren Projekt keine Bundessubventionen hat gegeben oder das Volk an Urne hätte Nein gesagt. Heute am Nachmittag haben die Bevölkerung und Gemeindebehörden aus dem ganzen Simmental zu Bern auf dem Rathausplatz für ihr Spital demonstriert. Gekommen sind ein paar hundert Leute. Die Demonstranten haben verlangt, dass das Spital Zweisimmen auch nach 2014 offen bleibt. Es macht ihnen Sorgen, dass die Akutversorgung in den Tälern nicht mehr funktionieren könnte. wie die Gesundheitsversorgung im Obersimmental und im Saanenland in Zukunft aussehen könnte, klärt die Berner Regierung ab. Ergebnis erwartet man bis Mitte 2014. Jetzt ist klar, wie die Frühförderung im Kanton Bern künftig aussehen soll. Der Regierungsrat legt am Kantonsparlament ein Konzept vor, das grundsätzlich Familien mit Kindern im Vorschulalter stärken will. Das Konzept will zum Beispiel, dass die heutigen Angebote wie die Mütter- und Väterberatung, die Erziehungsberatung, die Kinderbetreuung in der Tagesstätte oder in der Tagesfamilie besser vernetzt werden. Der Berner Regierung ist weiter wichtig, dass die Sprache früh gefördert wird und dass man auffälliges Verhalten rechtzeitig erkennt. Im September geht das Konzept für die Frühförderung ins Kantonsparlament. In Zattiswil im Oberaargau haben Archäologen Reste von einem uralten Bauernhof gefunden. Nebst Schmuck aus Eisen und Bronze hat man Getreidespuren gefunden. Das beweise, dass in dieser Gegend schon 500 bis 450 vor Christus Ackerbausungen betrieben wurden. Der Archäologische Dienst vom Kanton Bern bezeichnet die Funde in der Mitteilung darum als besonders wichtig. Von diesem Bauerngut aus der Eiszeit ist selber nicht mehr viel übrig. Wenn die Grabungen abgeschlossen sind, gibt es dort eine neue Wohnüberbauung. Ganz jeins feiert der neue Regierungspräsident vom Kanton Bern. Der Andreas Rickenbacher ist in der Seeländer Gemeinde aufgewachsen und lebt heute noch dort. Ihm zu Ehren werden Reden gehalten, es wird gesungen und gemusiget. Und anschliessend ist die Bevölkerung zum Essen eingeladen. Der Kanton Wallis will verhindern, dass er seine Bauzone verkleinern muss. So wie das neue eidgenössische Raumplanungsgesetz verlangt. Der Walliser Grossrat hat darum die Regierung beauftragt, das Standesreferendum zu greifen, mit 97 zu 5 Stimmen. Das neue Gesetz sei ein zu grosser Eingriff in die Autonomie der Kantone, findet das Parlament.
Jetzt ein Blick auf das Wetter am Wochenende. Morgen ist ein Sonnentag bei 28 Grad. Im Wallis wird es um die 30 Grad. Gegen Abend gewittert es dann in den Alpen etwa mal. Gerade schauen wir, was 5 Jahre Lötschberg-Basistunnel im Wallis ausgelöst haben und im Kandertal, wo die internationalen Züge nicht mehr halten.
So das internationale Feeling, das wir vorher hier oben hatten, das haben wir nicht mehr.
Zuerst aber kümmern wir uns um einen schlechten Ruf, den der Kanton Bern hat oder heig in Sachen Wirtschaft. Der Kanton Bern hat ja hohe Einkommenssteuern und er bekommt dieses Jahr am meisten Geld aus dem interkantonalen Finanzausgleich. Böse Zungen reden von einem Verwaltungskanton, der zurückgeblieben sei. Das sei von hinten auf Ohren nicht so, findet eine Gruppe von gut 40 Berner Unternehmer. Aber ja, es gäbe ein Image zu korrigieren. Heute haben sie ihr Projekt «Fokus Bern» vorgestellt. Der Joel Hafner hat ihnen zugelassen.
Stolz, das sind alle Unternehmer, die ich mit ihnen geredet habe. Stolz, dass sie das Berner Unternehmen führen. In den grossen Wirtschaftsregionen der Schweiz, also in Zürich, in Basel oder in Genf, gilt Bern aber nicht als attraktiv für das Geschäft. Das stört Jobst Wagner. Er ist Verwaltungsratspräsident von Rehau-Gruppe, ein international tätiger Polymerverarbeiter. Er erzählt, wie man als Bern in Zürich wahrgenommen wird.
Ich war als Ehrengast beim Sechsenlütten in Zürich eingeladen, bei einer Zunft dort. Der Kanton Bern war ja Ehrengast. Da muss ich jetzt mal positiv vermerken, da hat der Kanton Bern einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Die Zürcher hatten Freude gehabt. Aber es ist gleich so ein bisschen mitgeschwungen, naja, der von Bern und ein leichter Zug des Mitleides. Und das wird ich eigentlich ein bisschen noch eliminieren können.
Darum engagiert sich der Jobst Wagner bei Fokus Bern. Oder Bernhard Emch vom Liftbauer Emch ist dabei. Das Imageproblem hat mit der Berner Mentalität zu tun.
Also prinzipiell ist der Berner selber auch schuld. Der Berner ist mal prinzipiell bescheidniger. Nach dem hat man ihn auch gern. Wenn man auf Zürich, auf Basel geht, dann haben die Leute Berner sehr, sehr gern. Und das hat sicher einen Grund. Das ist nicht nur der Dialekt, sicher auch, weil er eben bescheiden ist. Und sie nicht müssen Angst davor, dass er jetzt kommt, den Platz wegnehmen. Und das Umgekehrte passiert natürlich. Das heisst, wer eben den Armen auf irgendjemandem rumhackt, der Berner nimmt es zur Kenntnis und ist zufrieden mit dem, was er hat und tut sich nicht wehren.
Wehren. Das will sich Fokus Bern jetzt in einem konstruktiven Sinn. Bern soll als Wirtschaftsregion besser auftreten. Der Raphael Laubscher, der in der 6. Generation die Laubscher-Präzisionsage führt, findet, Bern kommt im Vergleich mit anderen Kantonen zu Unrecht häufig unter den Karren.
Wir haben ein Grunddilemma. Auf der einen Seite schreit die Öffentlichkeit und die Medien nach Wettbewerb und Ratings. und Ranglisten. Und auf der anderen Seite hat der Kanton Bern mit seiner Struktur und Ausgangslage aus verschiedenen Gründen fast keine Möglichkeit, in diesen Ratings einen vorderen Platz einzunehmen.
Der Grund ist, der Kanton Bern ist halt gross und wirtschaftlich verzettelt. Er hat den Tourismus im Oberland, Verwaltung und Verbände in Bern, die Präzisionsindustrie im Mittelland und die Nahrungsmittelproduktion im Seeland. Das schlägt in den Ratings nicht an. Man sei ein starker Wirtschaftskanton, sagt der Druckunternehmer Peter Stempfli. Aber man kommuniziere es einfach zu wenig gut.
Wenn man nicht gerne auf Bern kommt und das Gefühl hat, der Standort sei eigentlich nicht lebenswert, sei eigentlich ein bisschen komischer Ort, langweilig hinten drin, dann kommt man auch nicht gerne daher. Aber wenn das eben stimmt, dann spielen vielleicht auch die Steuern nicht mehr so eine zentrale Rolle, wie sie heute mindestens vordergründig angegeben werden.
Fazit: Fokus Bern will, dass der Kanton Bern besser dasteht. Und das wollen sie so erreichen. Sie wollen aber mit den Unternehmen steuern, für das sich neue Firmen ansiedeln, Bern als Gesundheitsstandort fördern und sich sozial engagieren. Und sie wollen zeigen, Bern ist stark und viel mehr als nur das Schlusslicht im Finanzausgleich.
Der Joel Hafner über das Projekt Fokus Bern von Berner Unternehmer. Ihr hört das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Das war ein Tag, der 15. Juni 2007. Also heute vor 5 Jahren. Dann ist der neue Lötschberg-Basistunnel feierlich eingeweiht worden. Mit Hunderten von Ehrengästen und mit einem riesigen Fest, das der Kanton Wallis zu Fischb auf die Beine gestellt hat. Dort auf der Walliser Seite waren die Erwartungen gross und die Vorfreude, auf was jetzt alles besser wird. Ob sich die Erwartungen erfüllt haben, hören wir gerade näher. Zuerst gehen wir auf die Berner Seite, wo dann vor 5 Jahren nichts von Festlaunen war. Das Kandertal hat gemerkt, dass es keine Rolle mehr spielt im internationalen Zugverkehr. Und jetzt? Sind die Berner Oberländer wirklich so im Elend gelandet, wie sie dann befürchtet haben? Der Christian Strübin ist ins Kandertal.
Wir hocken an einem Buffettisch beim Perron 1 vom Bahnhof Frutigen, der tagsüber kein ICE mehr still hat. Der Bahnhof ist ein Sinnbild für einen Verlust, den das Kandertal wegen dieser neuen Hightech-Bahnröhre in Kauf nehmen musste. Die Abnabelung vom internationalen Verkehr. Der Jürg Blum, der Tourismusdirektor von Adelboden und Chef der Marketingorganisation von 4 Tourismusdestinationen, sieht seine Einschätzung von 2007 bestätigt.
Wenn man schnell Verbindung will, von Rom nach Hamburg, ist einfach Frutigen der Bauchnabel von dieser Strecke. Und das muss man einfach sehen und akzeptieren.
Vor 5 Jahren hat das ein Haufen allerdings sehr anders gesehen. Jetzt haben wir jahrelang den Dreck und den Lärm von der Baustelle gehabt. Und jetzt zahle ich mir die Zeche nochmal. So hat es im Juni 2007 eine Frau von Frutigen gesagt.
Wenn ich jetzt so höre, wegen dem Fahrplan, der gemacht ist, haben wir eigentlich eben nicht so Vorteile durch die NEAT bekommen, sondern eher Nachteile. Und das ist das, was mich so ein bisschen bedrückt.
Oder Hans-Uli Trachsel, damals noch Gemeinderatspräsident von Reichenbach, hat im Sommer 2007 geahnt, was es geschlagen hat.
Jetzt kommt es einfach darauf an, was wir daraus machen. Wir können jetzt die Hände in den Sack stecken und sagen, ja, jetzt ist es so, wir sind von der internationalen Strecke ein bisschen weit abgehängt. Aber wir können auch den anderen Weg denken und sagen, jetzt müssen wir schauen, was wir diesen Leuten können bieten hier im Tal. Das müssen wir jetzt einfach daher.
Mit diesen Stimmen von 2007 bin ich auf den Kehr zu den Skeptikern von damals. Zum Beispiel zum Arthur Grossen, bis vor kurzem Geschäftsführer von der Planungsregion Kandertal.
Ja, ich denke, die Bedenken dann waren berechtigt. Wir hatten eine stündliche Verbindung in die weite Welt und das ist natürlich jetzt weggefallen. Und jetzt ist der Lötschberger gekommen. Und der hat sich am Anfang eigentlich schlecht angelaufen, oder? Das hat einen grossen Badwill gegeben im Tal. Mittlerweile hat sie sich verbessert und ich denke, mittelfristig kommt das gut. Immerhin langfristig kämpfen wir nach wie vor für einen IC-Halt.
Knörz und Verzögerungen mit dem neuen Regio-Express Lötschberger, das war tatsächlich eine Enttäuschung, die das Kandertal massiv geärgert hatte. Der Touristiker Jürg Blum.
Wir haben dann all die ganze Hoffnung auf den Lötschberger gesetzt und der hat nicht funktioniert. Das ist wirklich nicht gut gewesen. Und mit dem haben wir sicher einiges verloren, aber das ist überblickbar. Also die wirtschaftliche Situation und der Euro im Moment tut uns mehr weh als die fehlenden IC-Halte. Puppt er nicht.
Auch das Kandersteg ist mit dem Basistunnel das fast 100-jährige Privileg von einer extrem feudalen Bahnerschliessung weggefallen, als Stunde internationale Züge bis vor die Haustür. Kandersteger Gemeinderatspräsidentin Barbara Jost zieht heute Bilanz.
Jetzt in der Zwischenzeit haben wir eigentlich alles wieder aufbauen. Wir haben die stündliche Verbindung. Wir haben aber zum Beispiel keinen direkten Zug mehr auf Zürich Flughafen, was wir vorher hatten. So das internationale Feeling, das wir vorher hier oben hatten, das haben wir nicht mehr. Aber der Einfluss ist nicht so gross, dass wir können sagen, wir hätten weniger Touristen. Die Zahlen sind gleich geblieben.
Gibt es denn für Kandersteg überhaupt einen positiven Impuls von diesem Tunnel? Barbara Jost?
Also was ganz klar mit dem Tunnel zusammenhängt, ist die weniger hohe Belastung vom Autoverlad. Die ist massiv zurückgegangen, der Verkehr dorthin, weil einfach viele Leute sagen, wir sind so nah am Wallis, wir gehen mit dem Zug. Der Verkehr oder Lärm, das ist ein Vorteil. Auch der Lärm, den wir vorher hatten von den Güterzügen, die durchgerattert sind. Wir haben sie zum Teil noch, wenn irgendwelche Unterhaltsarbeiten müssen gemacht werden am Tunnel. Aber das hat merklich abgenommen, das ist natürlich ein Vorteil.
Und auch der Skeptiker Arthur Grossen sagt, NEAT, zumindest als Gesamtbauwerk, hat schon Spuren hinterlassen in der Entwicklung des Tals.
Wenn wir an das Tropenhaus denken, wenn wir beim Schwimmbad schauen, die Parkplätze, die kommen, hier am Bahnhof, ist das Silo weg, es hat ein Unterhalts- und ein Interventionszentrum gegeben, also ziemlich viele Arbeitsplätze. Und das Tal ist im Aufschwung, meiner Meinung nach, ob das jetzt direkt mit der NEAT zum Teil hängt, mit der NEAT zusammen. Aber natürlich, wenn wir nach wie vor IC und EC halten hätten, wäre das natürlich auch gut gekommen.
Der IC halt. Es ist und bleibt der Neardstachel im Kandertaler Fleisch und die Zeit kann diese Wunde nicht heilen, sondern nur der Vollausbau vom Lötschberg. Auch wenn man sich arrangiert hat und die Furcht von früher einer sehr nüchternen Betrachtungsweise Platz gemacht hat. Aber zum Beispiel im Wieler Wengi zwischen Reichenbach und Frutigen haben junge Familien und einheimische Handwerker eine ganze Reihe Schale aufgestellt und neue Betriebe sind entstanden. Hier ist Aufschwung sichtbar, auch weil Gemeinden Bau- und Gewerbeland haben. Weg oder trotz dem Tunnel? Spielt doch keine Rolle, sagt Kathrin Schwarz, die Wirtin vom Leuen.
Es ist kein Vorteil, kein Nachteil, also es ist, glaube ich, so geblieben, würde ich sagen. Das liegt bei jedem selber. Das wäre wahrscheinlich genau gleich passiert, ja. Also das hängt nicht unbedingt mit dem Tunnel zusammen.
Hat der Tunnel also zumindest indirekt gewirkt und dem Tal und seinen Leuten dem aufgegeben, den Hans-Uli Trachsel von Reichenbach vor 5 Jahren erhofft hat? Was sagt er heute?
Ich glaube, das Tal merkt indirekt sicher schon etwas und wer nicht selber sich aufmacht und etwas vorschreisst, der wird einfach überfahren und übergangen. Und wir müssen hier etwas selber wollen machen. Und ich glaube, der Zug ist jetzt so drinnen, dass man etwas will machen und kann machen. Und ich betrachte das als einen positiven Zug für unser Tal.
Man muss sich letztlich selber helfen und an diesen IC halten, so gern man sie hat, hängt ja auch nicht das ganze Glück und auch nicht das ganze Elend, sagt der Touristiker Jürg Blum, der einfach weiss, dass 85 von 100 Adelbodner Gästen so oder so mit dem Auto kommen.
Ist ganz klar, das Wallis ist zum Hankus gekommen. Die haben das auch sehr gut verkauft. Das muss man halt auch neidlos zugestehen. Das Marketing-Argument haben wir eben nicht gehabt. Dem haben wir den Schaden gehabt, das ist klar. Aber das bin ich der Meinung, hätte man mit der IC halt nicht korrigieren können. Weil der Direktzugang ins Wallis hat funktioniert und funktioniert auch noch heute. Wir sind gegen Kämpfen für unsere Anteile im touristischen Markt. Und das wird sich nicht ändern.
Der Jürg Blum, Tourismusdirektor von Adelboden. Im Norden des Lötschbergs ist also nach wie vor keine grosse Liebe da für einen neuen Tunnel. Und im Wallis, heute 5 Jahre nach der Eröffnung, der Reinhard Eier hat dort rumgelost.
Vor 5-6 Jahren hat es im Oberwallis noch Optimisten und Skeptiker gegeben. Die Skeptiker haben befürchtet, dass die NEAT vor allem mehr Güterverkehr und Durchgangsverkehr und damit mehr Lärm bringen. Und die Optimisten haben auf die Vorteile gesetzt, die die schnelle Verbindung bringt. Und die Optimisten haben Recht bekommen. Vor allem, was die Auswirkungen auf den Tourismus anbelangt. Der Urs Zennhäusern, Direktor von Wallis Tourismus.
Man ist ja am Anfang relativ, würde ich sagen, in Anführungszeichen realistisch in die Ebene gegangen und hat heute also wirklich die Feststellung, dass die Erwartungen massiv übertroffen worden sind.
Schon das erste Jahr haben bei den Bahnen und bei den Postautos einen Zuwachs von Gästen von über 20% gebracht. Mit dem Nachteil, dass gerade die Matterhorn-Gotthard-Bahn hoffnungslos überfüllt gewesen. Seither wird da am Ausbau vom Angebot geschafft. Die NEAT, so der Urs Zennhäusern weiter, haben sicher vor allem mehr Tagesgäste gebracht, aber nicht nur das.
Also sicherlich, wie erwartet, hat natürlich insbesondere das Tagesgeschäft massiv zugenommen. Aber wir können auch ganz klar feststellen, dass auch der Aufenthaltstourismus zunimmt. Also wir sind eigentlich in den letzten Jahren die einzige Schweizer Bergregion gewesen, mit zunehmenden Frequenzzahlen, Übernachtungszahlen aus dem Schweizer Markt. Und jetzt ist ja Winter, haben wir wieder fast 2% mehr Schweizer bekommen. Graubünden hat im gleichen Zeitpunkt 2% verloren. Also wie da sieht man in den Übernachtungszahlen, dass der Schweizer Markt äußerst positiv reagieren tut. Und das glaube ich eben auch dank dem Tunnel.
Am intensivsten profitiert von der NEAT hat FISP, die erste Station nach dem grossen Tunnel. FISP, so der Gemeindepräsident Nicolas Furger, sei mit der NEAT sozusagen explodiert.
FISP hat während 30 Jahren fast eine stabile Bevölkerungszahl gehabt, um die 6.500. Und jetzt, seit Ende 2006, ist FISP um 9% gewachsen. Das ist enorm viel für eine Stadt, FISP. Man merkt es auch im grossen Bauboom, den wir hier FISP in den letzten Jahren hatten.
Wenn man das FISP bei unserem Bahnhof aussteigt, dann sieht man die Entwicklung auf Schritt und Tritt. Praktisch das ganze Gebiet vor dem Bahnhof ist neu gestaltet und gebaut worden. Das Gebiet um den Bahnhof, so der Nicolas Furger weiter, sei ein neues Geschäftszentrum geworden.
Wir haben jetzt gesehen, dass in unmittelbarer Nähe vom Bahnhof, also quasi im Zentrum von FISP, jetzt zwei neue grosse Einkaufszentren entstanden sind, ist das natürlich auch ganz klar im Zusammenhang mit der NEAT. Und auch im Wohnungsbau sind hier FISP in den letzten Jahren einen Baumum erlebt, den wir während Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben.
Ein Haufen Oberwalliser profitieren von der NEAT auch als Arbeiter. Sie pendeln, sie arbeiten zu Bären, zu Thun oder auch zu Spiez und wohnen im Oberwallis. Das hat auch Brieg und Natter, ein Haufen Zuwanderer gebracht und einen Baubaum dazu. Für einen Haufen Bergdörfer allerdings bereitet das einen schmerzhaften Verlust. Ein Haufen junge Leute sind nämlich abgewandert und wohnen jetzt in der Nähe von der Bahnhöfen Brieg und FISP und pendeln eben. Und das Pendeln wird nicht nur als eine Last, sondern auch als eine Bereicherung aufgefasst, eine Öffnung. Was, so Nathalie Benelli von der Kantonalkulturförderung, auch die Kunstszene erfasst haben.
Statistiken dazu habe ich nicht, aber was ich spüre, wenn man mit Künstlern redet, ist natürlich schon, dass das Ski auch merken, man muss einfach näher zusammengekriegt. Man geht viel so öfter auf die Bahre, wenn man nur noch eine Stunde braucht, um bis uns zu gehen. Und durch das glaube ich schon, dass es einfach viel mehr Projekte gegeben hat, wo Oberwalliser in Bahre mitmachen und teilweise umgekehrt.
Bleibt noch das Lötschental, was mit der NEAT sozusagen unerfahren worden ist. Ski, so der Talras-Präsident Beat Rieder, haben nicht profitiert von der NEAT. Aber die Nachteile, die wir befürchtet haben, seien auch nicht getroffen.
Also nach 5 Jahren können wir sagen, dass wir die Befürchtungen aufgefangen haben mit einer super Zusammenarbeit mit der BLS. Die BLS hat mit dem Tal sehr gut zusammengeschafft und Verbindungen erstellt, die dem entgegengewirkt haben. Wir können im Moment nicht den signifikanten Rückgang der Besucher vom Lehrstall feststellen aufgrund der NEAT. Allerdings kämpfen wir wie alle Tourismusgebiete ein bisschen einem allgemeinen Frequenzrückgang und da müssen wir entgegenwirken. Aber die NEAT selber hat im Lehrstall zwar nicht geholfen, aber nicht massiv geschadet.
Sicher gibt es auch negative Auswirkungen von der NEAT, wie zum Beispiel eben die Abwanderung aus den Bergdörfern. Aber wahrgenommen werden die Nachteile zurzeit kaum.
Ich habe effektiv eher mehr, da jetzt negative Komponenten zu finden.
Der Urs Zennhäusern. NEAT gilt im Oberwallis viel mehr als die grosse Erfolgsgeschichte der letzten Jahrzehnte, vergleichbar eventuell noch mit dem Simplon-Tunnelbau vor 100 Jahren.
Der Reinhard Eier, 5 Jahre nach der Einweihung vom Lötschberg-Basistunnel. Ihr hört das Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis. Und das hat die Sendung Regional Diagonal morgen Mittag parat.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Hoffen auf Bodenschätze im Berner Seeland. Seit Jahren will man in der kleinen Gemeinde Hermrigen Erdgas aus dem Boden holen. Eine Geschichte mit vielen Hindernissen. Aktuelles Problem, man findet keinen Bohrturm. Hat Hermrigen langsam genug oder geht das Hoffen weiter? Wir sind im Dörfli den Puls genommen. Das Aus für die Basler Buchmesse. Sie war zwar ein Publikumserfolg, hat aber zu viel Geld verschlungen. Die Basler Regierung hat jetzt einen Schlusspunkt gemacht und die Buchmesse kurz vor der 10. Ausgabe beerdigt. Wir blättern nochmal zurück. «O Thurgau, du Heimat!» Und dann weiss ich nicht mehr weiter. So geht es vielen, wenn sie das Thurgauer Lied singen sollten. Die Thurgauer Regierung will das ändern und die Kantonshymne zurück in die Klassenzimmer bringen. Warum? Und was sagen die Lehrer dazu? Sie erfahren es mit musikalischer Kostprobe morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten hier auf DRS1.
Jetzt ist gleich 6 Uhr und das sind die wichtigsten Nachrichten aus der Region. Christian Lichti.
Die Walliser Staatsanwaltschaft hat heute Belgien über das Garunglück von Mitte März informiert. In einem Tunnel bei Sidder sind dann 28 Leute ums Leben gekommen, davon 22 Kinder. Die Untersuchungsbehörden gehen nicht davon aus, dass ein technischer Grund zum Unfall geführt hat. Die weitere Untersuchung konzentriert sich darum auf den Chauffeur von diesem Gar. Der Bau vor Boya-Brücke wird fast doppelt so teuer, wie ursprünglich gedacht, nämlich 211 Millionen Franken. Das Freiburger Kantonsparlament will es darum genau wissen und hat heute an einen PUC zugestimmt, an eine parlamentarische Untersuchungskommission. Die muss jetzt das Freiburger Finanzdebakel untersuchen. Das ist das erste Mal in der Geschichte vom Kanton Freiburg, dass es so einen PUC gibt. Und 5 Jahre nach der Eröffnung vom Lötschberg-Basistunnel trauert man im Berner Oberland immer noch den internationalen Zugsverbindungen nach. Und im Wallis frohlockt man wie am ersten Tag nach der Eröffnung.
Der Wetterbericht jetzt mit dem Jürg Zog von SF Meteo.
Heute gibt es einen sonnigen Sommerabend, dazu ist es um 9 Uhr immer noch gut 20 Grad warm. Im Laufe der klaren Nacht kühlt es dann auf 16 bis 12 Grad ab. Morgen am Samstag geht es dann sonnig weiter. Zuerst ist der Himmel noch praktisch wolkenlos. Im Laufe des Nachmittags gibt es vor allem über den Bergen noch ein paar grössere Quellwolken. Und besonders im Berner Oberland und im Simplongebiet kann es dann gegen die Abend auch mal lokal kurz regnen oder gewittern. Im Rhonetal wird es am Nachmittag etwa 30 Grad heiß, in Freiburg und in Bern gibt es 28 Grad und auf 2000 Meter Höhe 17 Grad. In der Nacht auf den Sonntag und am Sonntagmorgen gibt es dann um Jura noch dicke Wolken und stellenweise Regen. Am Tag ist es wieder recht sonnig bei 25 Grad im Mittelland und 28 Grad im Rhonetal. Besonders in den Alpen gibt es aber auch wieder grössere Quellwolken mit lokalen Gewitter.
Das war das Regionaljournal Bern Freiburg-Wallis vom Freitagabend. Unsere Berichte sind einzeln mit Text, Bild und Ton im Internet. Die ganze Abendsendung kann man auch herunterladen. Redaktion der Sendung heute, Michael Sali. Am Mikrofon war Elisa Henni.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.